HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Jetzt kommen wir zu einem Altmeister des Spannungsromans, von dem ich gar nicht mit Sicherheit hätte sagen können, dass er überhaupt noch lebt. Aber er lebt und er schreibt auch noch. Es geht um den Briten John le Carré. Nächstes Jahr wird er 90 Jahre alt. Der Spion, der aus der Kälte kam, das ist nach wie vor sein bekanntester Roman. Er basierte auf den Kenntnissen, die er als ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter sammeln konnte, sodass dann noch 4 weitere Spionageromane folgten. Deshalb liegt die Frage nahe, Dorothee Meyer-Karbeck, ob er seinem Fach, seiner Materie treu geblieben ist?
Ja, natürlich ist das auch wieder ein Spionageroman und der Held Ned ist ein Ich-Erzähler, ein Spion in mittleren Jahren, hat viel in Russland gearbeitet und ist verheiratet mit Prudence, einer Juristin, die engagiert sich sehr für Menschen, die sich einen Anwalt eigentlich nicht leisten können, ist also gesellschaftlich sehr engagiert. Sie weiß von der Spionagetätigkeit ihres Mannes. Die Tochter Steffi weiß das nicht. Die ist jung, engagiert, eher links, Studentin. Sie hält ihren Vater für einen harmlosen Beamten, guckt so ein bisschen auf ihn herab. Und dann in diesem Roman erzählt er ihr dann doch irgendwann, sie ist jetzt in dem Alter, von seiner Arbeit. Naja, Ned ist gerade mal wieder aus Russland zurückgekehrt und wird jetzt in die Behörde gerufen, also den Geheimdienst, zu Don, seinem neuen Vorgesetzten. Und Ned kennt ihn schon aus früherer Zusammenarbeit, mag ihn aber nicht besonders, da sich Don immer doch recht unkollegial verhalten hat. Er hat seine Leute im Regen stehen lassen und sich auch schon mal gern mit fremden Federn geschmückt. Und Don bietet Ned nun als neue Aufgabe die Leitung der sogenannten Oase an. Das ist eine Außenstelle der Behörde, also des Geheimdienstes in London, die sich mit russischer Spionage beschäftigt. Und dort lernt Ned dann Florence kennen, eine junge, engagierte Frau. Und die hat ein Projekt angeleiert mit dem Decknamen Rosebud. Und dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt, gelesen von Achim Buch.
Aus eigener Initiative hatte sie die unzufriedene Mätresse eines in London ansässigen ukrainischen Oligarchen mit dem Codenamen Orson angeworben, der aktenkundige Verbindungen zum Moskauer Hauptquartier und zu prorussischen Elementen in der ukrainischen Regierung unterhielt. Ihr grotesk übertriebener, ambitionierter Plan sah vor, dass ein Observationsteam der Zentrale in Orsons 75 Millionen Pfund teures Doppelhaus an der Park Lane einbrechen sollte, um es bis unters Dach zu verwanzen. Es galt, konstruktive Änderungen an einer Reihe von Computern vorzunehmen, die sich hinter einer Stahltür auf halbem Weg die Marmortreppe hinauf zu einer Lounge mit Panoramablick befanden. Im gegenwärtigen Zustand gingen die Chancen, dass der Plan von der operativen Abteilung grünes Licht bekam, meiner Einschätzung nach gen Null. Einbrüche waren ein heiß umkämpftes Feld. Observanten wurden in Gold aufgewogen. Rosebud war im aktuellen Klima nur eine von vielen ungehörten Stimmen auf einem lärmenden Marktplatz. Doch je tiefer ich mich in Florence' Antrag einarbeitete, desto mehr war ich davon überzeugt, dass die Operation, nach radikalen Anpassungen im Plan und mit einem klugen Timing, justiziable, hochkarätige Informationen liefern könnte.
Ja, also in diesem Projekt Rosebud geht es um diesen ukrainischen Oligarchen Orson, der sich doch mehr zu Russland als zur Ukraine bekennt. Und er unterstützt, wie sich später herausstellt, auch die Brexit-Befürworter. Warum? Eventuell, da der Brexit die EU dann ein bisschen destabilisieren kann. Und das freut Putin wiederum. Naja, und jetzt geht es darum, die Ausspähung des Oligarchen in London durchzukriegen bei der Behörde, beim Geheimdienst. Der müsste ja eigentlich Interesse daran haben, denkt man so. Naja, und darüber hinaus wird das Privatleben von Ned erzählt. Er ist ein begeisterter Badmintonspieler, deswegen heißt der Roman ja auch Federball. Und in dem Club, in dem er sich auch sehr engagiert, wann immer in London ist, da taucht eines Tages ein junger Mann auf, Ed, und der will unbedingt gegen diesen Ned spielen. Er hat viel von Neds Spielkünsten gehört. Ja, und die beiden spielen dann auch oft gegeneinander, sind sich auch ziemlich ebenbürtig und haben bald ein bestimmtes Ritual. Erst spielen, dann zusammen Bier trinken. Und dabei gibt dieser Ed, dieser junge Mann, seine politische Weltsicht zum Besten.
Ich pflichtete ihm dann bei, manchmal nur halb, oder sagte äußerstenfalls Hoppla, Ed, immer mit der Ruhe, und kicherte, ganz der alte, weise Mann. Nur selten und dann mit den sanftesten Worten stellte ich seine bissigeren Behauptungen in Frage, aber stets behutsam, denn von Anfang an hatte ich bei Ed den Eindruck, dass er recht empfindlich war. Manchmal war es fast so, als würde ein anderer aus ihm sprechen. Seine Stimme, die gut klang, wenn sie ganz sie selbst war, sprang dann eine Oktave nach oben, traf dort eine ganz bestimmte Höhe und hörte sich überaus didaktisch an, zwar nicht für lang, aber doch lang genug, dass ich dachte, hallo, den Ton kenne ich, den hat Steph ebenfalls auf Lager. Das ist der Ton, gegen den man nicht argumentieren kann, weil die Person einfach weiterredet, als sei man überhaupt nicht da. Am besten, man nickt einfach nur und wartet, bis sie müde geworden ist. Worum es ging? In gewisser Weise änderte sich nichts an der Zusammensetzung. Der Brexit ist Selbstmord. Die britische Öffentlichkeit wird von einem Haufen reicher, elitärer Schwindler, die sich als Männer des Volkes gerieren, über die Klippe gescheucht. Trump ist der Antichrist, Putin ebenfalls. Für Trump, den sich vor dem Wehrdienst drückenden reichen Burschen, der in einer großen, wenn auch fehlerhaften Demokratie groß geworden ist, gibt es keine Erlösung, nicht in dieser und auch nicht in der nächsten Welt. Für Putin, der eine Demokratie nie kennengelernt hat, besteht noch leise Hoffnung. So Ed, dessen nonkonformistischer Hintergrund nach und nach zu einem deutlichen Bestandteil dieser Ergüsse geworden ist.
Tja, es fragt sich, wer ist eigentlich dieser Ed? Er selbst stellt sich als Rechercheur für irgendein Medium vor, also irgendeine Zeitung oder Online-Magazin oder sowas. Ned gibt sich dagegen als Geschäftsmann aus und es ist typisch Engländer, man fragt gegenseitig nicht wirklich nach.
Aber die Indizien lassen ja nun trotzdem vermuten, dass der junge Ed eben auch ein Spion ist und eventuell auf Ned angesetzt.
Ja, das glauben dann auch bald die Vorgesetzten von Ned. Die nehmen dann Ned auch in die Zange und dieser gesamte Roman wird dann auch von Ned in der Rückschau erzählt. Die Vorgesetzten fragen Ned, warum er sich auf diesen Ed eingelassen hat. Es tut mir leid, die Namen sind sich einfach so ähnlich. Und beim Lesen macht das nicht so viel, aber beim Sprechen ist das vielleicht ein bisschen verwirrend. Also Ned ist der Geheimdienstmann und Ed der junge Mann, der sich auf ihn einlässt. Und also Ned wird jetzt verhört, es werden dann lange Verhöre und eigentlich beginnen die immer wie so freundliche Gespräche. Aber sie können Ned auch ein bisschen in Bedrängnis bringen, zumindest den Job kosten, aber ihn eventuell auch ins Gefängnis bringen.
Jetzt mal rein von der Logik des Erzählten hergekommen, ist es nicht ein bisschen merkwürdig, dass sich der alte, erfahrene Spion Ned ohne weiteres und immer wieder auf politische Gespräche mit einem Unbekannten einlässt?
Ja, einerseits empfinde ich das auch als gewisse Schwäche dieses Romans, zumal Ned eigentlich diese neue Bekanntschaft auch melden müsste in seinem Geheimdienst. Er hat es nicht getan. Warum nicht, fragt man sich schon. Eventuell, weil er sich von der Behörde innerlich auch schon distanziert hat. Die Mitarbeiterin Florence entdeckt dann auch, das kommt dann noch dazu, eine Verbindung zwischen dem Oligarchen Orson und der Frau von Neds Vorgesetztem Don, die sich bei den Tories engagiert. Und Ned merkt bald, dass in der Behörde auch manche so ein doppeltes Spiel spielen. Und er muss sich dann überlegen, auf welcher Seite er künftig stehen will. Also da versteht man dann auch schon, weshalb er sich von seiner Behörde immer mehr distanziert.
Kommen wir auf den Sprecher, auf Achim Buch. Der Mann, der gefällt mir, der hat Kraft, Energie und spricht trotzdem ganz lässig.
Ja, genau. Also Achim Buch ist auch vor allen Dingen bei Krimi-Fans beliebt. Er hat ja eine recht dunkle Stimme und ich finde ihn hier sehr gut, gerade für diesen englischen Autor. Er liest entspannt, ein bisschen unterkühlt, ein bisschen ironisch und immer mit auch so einem gewissen Witz. Also es macht sehr viel Spaß, ihm zuzuhören.
Dann fällt Ihr Fazit positiv aus.
Ja, also man muss wissen, John le Carré zeigt sich hier als überzeugter Europäer. Er hat einen Roman gegen den Brexit geschrieben. Die Figuren wirken dabei sehr lebensnah. Die Geheimdienstmitarbeit, die wird wunderbar geschildert, finde ich. Da geht es nicht so um Action wie bei 007, sondern es geht um Anträge, jemanden ausspionieren zu dürfen. Mitunter ist es gerade beim Hören nicht immer leicht zu durchschauen, wer mit welchen Motiven hier unterwegs ist. Das ist also nichts fürs Nebenbeihören, aber das Ganze ist sehr spannend. Es wird mit leichter Hand geschrieben, eben wie so ein leichtes Federballspiel, aber mit ernstem Hintergrund, dazu eben sehr gut interpretiert. Es ist nicht John le Carrés bester Roman, aber insgesamt ist es eine gute, absolut nicht seichte Unterhaltung.
Jean le Carré, Federball, so heißt dieser Roman, aus dem Englischen von Peter Thorberg übersetzt mit dem Sprecher Achim Buch. 8 CDs umfasst dieses Hörbuch, über das wir gerade gesprochen haben. Das sind 9 Stunden 45 Minuten Hörzeit zum Preis von 24 € oder knapp 20 € im Download bei Hörbuch Hamburg erschienen.
Genau, und das Ganze ist ungekürzt.